Ein kleiner Junge fragte mal seinen Vater: Papa, wie groß ist Gott? Papa überlegt eine Weile, schaut zum Himmel und sieht ein Flugzeug und fragt seinen Sohn: Wie groß ist dieses Flugzeug? Der Junge sagt: Boah, mega klein, man kann es fast nicht sehen. Der Papa nimmt dann seinen Jungen, fährt mit ihm zum Flughafen und dann begegnet sie einem Flugzeug ganz aus der Nähe sozusagen. Und er fragt seinen Sohn: Und, wie groß ist das Flugzeug jetzt? Voller Begeisterung sagt der Sohn: Papa, das Flugzeug ist ja riesig, man kann es gar nicht übersehen. Daraufhin sagt der Papa: So ist es bei Gott auch. Seine Größe ist abhängig von der Entfernung, die du zu ihm hast. Je näher du Gott bist, desto größer wirkt Gott in deinem Leben. Nun, Gott ist natürlich immer gleich groß. Gott verändert sich nicht. Aber wie groß wirkt, wie groß erscheint Gott? Und das ist tatsächlich davon abhängig, wie nahe wir Menschen ihm sind. Und kann es sein, dass wir Menschen Gott klein gemacht haben? Dass Gott in unseren Vorstellungen, nicht in echt, in unseren Vorstellungen viel kleiner ist, als er in Wirklichkeit ist? Dass auch wir Christen uns vielleicht von Gott entfernt haben und dass Gott so klein erscheint? Kann es sein? Und wenn das so ist, dann haben wir ein Problem. Unser Gottesbild ist nämlich sehr entscheidend. Tozer schreibt nämlich vollkommen korrekt: Ich glaube kaum, dass es irgendwelche Irrtümer in der Lehre oder Versagen im praktischen Christenleben gibt, die nicht letzten Endes alle auf unvollkommene und niedrige Gottesvorstellungen zurückgeführt werden können. Wer ein falsches Bild, wer ein zu kleines Bild von Gott hat, der hat eine falsche Dogmatik und eine falsche Ethik. Das heißt, er glaubt falsch und er handelt falsch. Das Thema der Predigt soll heute Morgen lauten: Dein Gott ist zu klein. Dein Gott ist zu klein. Das bezieht sich in erster Linie auf Hiob, aber das bezieht sich auch auf uns alle. Heute soll es um Gott gehen, um seine Größe, und wir wollen gemeinsam in das Buch Hiob schauen. Den Text haben wir ja gehört. Und Hiob ist den meisten vermutlich bekannt. Hiob war ein frommer Mann. Er wird als tadellos, als einwandfrei beschrieben im ersten Kapitel. Er war ein richtiger Glaubensheld, kann man sagen. Auf diesen Mann konnte man aufschauen, wenn man einen echten Glaubenshelden sehen wollte. Gott hatte ihn auch reich beschenkt. Hiob hatte im Prinzip alles. Er hatte großen Reichtum, er hatte viele Kinder. Alles lief nach Plan. Bis zu dem Tag, bis der Teufel Gott im Himmel besucht. Und aus irgendeinem Grund erwähnt Gott in diesem Dialog Hiob. Und der Satan ist überzeugt, dass Hiob nur deswegen so fromm lebt, ist doch klar, ja, weil er so reich beschenkt ist. Der Satan glaubt, würde man ihm alles nehmen, würde er Hiob Gott im Stich lassen und würde Gott nicht mehr anbeten. Also erlaubt Gott dem Satan, er lässt sich auf so einen kleinen Handel, und man könnte sagen auf eine Wette ein, erlaubt Gott dem Satan, Hiob alles zu nehmen. Seine Kinder verliert er, sein Reichtum, zum Schluss noch seine Gesundheit und vielleicht auch seine Frau, die sich zumindest innerlich von ihm entfernt. Und Gott wollte Hiob prüfen, oder er wollte dem Teufel beweisen, dass Hiob Gott auch noch dann anbeten würde, wenn es ihm schlecht geht. Hiob verliert also tatsächlich alles und er leidet unglaublich. Und dann kommen auch noch seine Freunde dazu und wollen ihn trösten. Das klappt am Anfang auch erstmal ganz gut. Sie sind am Anfang gute Seelsorger, aber dann werfen sie ihm nach und nach Dinge vor, die zum Teil stimmen, aber eben auch irgendwann nicht mehr. Und sie tun ihm auch Unrecht an. Die ersten zwei Kapitel im Buch Hiob, da geht es Schlag auf Schlag. Da passiert einfach richtig viel. Eine Hiobsbotschaft, das ist ja in unseren Sprachgebrauch eingegangen, jagt die nächste. Man hat als Leser keine Atempause und es ist richtig spannend. Ab Kapitel 3 ändert sich das so ein bisschen oder sogar radikal. Es folgen 35 Kapitel, die aus schier endlos erscheinenden philosophischen Reden bestehen. Und wenn du diese Kapitel langweilig findest, dann hat der Text sein Ziel erreicht. Ja, diese Reden ermüden und diese Reden sollen ermüden. Sie sollen zeigen, dass die Menschen sich einfach im Kreis drehen, dass sie viel diskutieren können, aber letzten Endes eigentlich keine Ahnung haben. Und die Männer drehen sich mit Hiob sozusagen im Kreis. Jeder glaubt, den Grund für Hiobs Leid zu kennen. Auch die Frau mischt sich dann nachher irgendwann ein. Und alle machen sich gegenseitig Vorwürfe. Jeder schießt auf den anderen. Jeder kommt zu Wort. Aber eine Person schweigt. Gott. Gott hört sich alles an, er hält sich aber zurück. Und man fragt sich dann als Leser irgendwann, Gott, wann antwortest du endlich? Wann reagierst du? Wann erlöst du Hiob von seinem Leiden? Wann beantwortest du seine dringenden Fragen? Und in Kapitel 38 ist es dann endlich soweit. Gott antwortet. Aber Gott antwortet komplett anders, als der Leser erwartet und auch als Hiob und seine Freunde es erwartet haben. Den Text haben wir eben von Markus gehört. Gott beantwortet nicht Hiobs Fragen. Im Gegenteil, Gott stellt Hiob Dutzende Fragen. Aber allein die Tatsache, dass Gott antwortet, dass Gott auf Hiobs Not reagiert, zeigt doch schon mal eins. Gott ist Hiob gnädig gestimmt. Er ist ihm positiv gegenüber eingestellt. Und Gottes Antwort ist einfach nur atemberaubend. Er stellt eigentlich auch alles auf den Kopf, was in den 37 Kapiteln vorher so behauptet wurde. Und die Antwort zeigt, wie groß Gott ist, und sie zeigt, wie klein der Mensch ist. Der Großteil des Textes sagt uns, erkenne Gottes Größe. Kapitel 38, Vers 1 bis Kapitel 40, Vers 2. Erkenne Gottes Größe. In den ersten drei Versen sehen wir, dass Gott weise und herausfordernd ist. Gott wirft Hiob zu Beginn vor, dass Hiob Gottes gute und weise Weltenregierung bezweifelt. Gott sagt zu Hiob: Hiob, du verdunkelst meinen Ratschluss und du redest Worte ohne Erkenntnis. Also Gott kritisiert am Anfang nicht Hiobs Sünden, so wie das seine Freunde erwartet hatten, sondern Gott kritisiert Hiobs Übermut, Gott zu verurteilen. Und interessant, diese ganzen hochtheologisch-philosophischen Diskussionen waren leeres Geschwätz. Gott sagt, das sind Worte ohne Erkenntnis, Reden ohne Erkenntnis. Hiob und seinen Freunden fehlt einfach die Erkenntnis, ihnen fehlt die Einsicht, um Gottes weises Handeln beurteilen zu können. Hiob hatte Gott herausgefordert. In Kapitel 31 sagte er: Gott, lass uns doch in einen Rechtsstreit treten, so von Mann zu Mann. Und dann wollen wir mal gucken, wer Recht hat. Hiob war sich vollkommen sicher, dass er im Recht ist. Und Gott dreht den Spieß jetzt um an der Stelle und sagt: Alles klar, Hiob, du wolltest den Rechtsstreit, okay, dann gürte dich, mach dich bereit wie ein Mann, dann wollen wir mal loslegen. Wie leicht ist es als Mitarbeiter in einem Unternehmen, die Chefetage zu kritisieren? Oder so als 0815-Bürger über die Entscheidungen der Politiker zu schimpfen? Oder sich als Fußballfan über den Bundestrainer zu beschweren? Nun, es mag ja hier und da mal berechtigt sein, aber die Verantwortlichen haben meistens ja Informationen, die so der Großteil der Bevölkerung, die der normale Mensch irgendwie nicht hat. Das sind Dinge im Raum, die nicht allen bekannt sind. Und wüsste man mehr, wüsste man alle Details, dann könnte man vielleicht auch diese Entscheidung besser verstehen. Aber wenn man nicht alle Details kennt, wenn man gar nicht so eingeweiht ist, wenn man kein Insider ist, dann sollte man doch mit Kritik vorsichtig sein, oder? Und Hiob macht genau diesen Fehler. Er hatte keine Ahnung, worum es eigentlich geht, aber er meinte, Gott kritisieren zu dürfen. Aber wie schnell machen wir diesen Fehler, den gleichen Fehler wie Hiob? Wir kritisieren Gott und übersehen, dass Gott weise ist und nicht wir Menschen. Und vielleicht hast auch du schon mal Gott kritisiert, weil er vielleicht eine Fehlentscheidung getroffen hat. Vielleicht hast du ihn kritisiert, weil er deinen Vater nicht geheilt hat, weil du deinen Arbeitsplatz verloren hast oder weil dein Kind auf Abwege geraten ist. Nun versteht mich nicht falsch. Ich glaube nicht, dass Klage Sünde ist. Lest mal Psalm 13 oder Hiob 3. Aber es kommt darauf an, was und wie wir klagen. Und Hiob klagt, aber irgendwann hatte Hiob diesen Punkt überschritten und du darfst Gott sagen, dass es dir schlecht geht, dass du die Situation nicht aushältst, dass du ihn nicht verstehst, aber du darfst ihm nicht vorwerfen, er wäre nicht weise genug, er hätte einen Fehler gemacht. Wir müssen bedenken, wir sind Menschen, wir sind nicht Gott. Und das war nur die Einleitung von Gottes Rede. Jetzt kommen wir zum Hauptteil und man ahnt schon, in welche Richtung diese ganze Rede gehen wird. Wir sehen in den Versen 4 bis 38, Gott ist allwissend und souverän. Gott stellt Hiob jetzt dutzende Fragen. Er zeigt im ersten Teil der Rede, dass er der Schaffende und dass er der erhaltende Gott ist. Also Paulus würde sagen, alles kommt von ihm, alles besteht durch ihn und alles hat sein Ziel in ihm. Und zuerst geht es um den unbelebten Makrokosmos, also um all die großen Dinge in der Schöpfung, die aber nicht lebendig sind, also Erde, Himmel, Sonne etc. Zuerst geht es um die Erde und Gott stellt sich hier als Baumeister, vielleicht als Architekt vor. Er benutzt Worte wie gründete, Maße, Messschnur, Sockel, Eckstein, all diese Dinge so aus dem Baugewerbe und Gott sagt, er hat die Erde geschaffen. Und nach einem weisen Plan aufgebaut, vorher konstruiert und dann erschaffen. Die Erde ist also ein großes Bauwerk, perfekt geplant. Und es gab sogar eine Grundsteinlegung, sagt Gott, der Erde. Und dabei haben die Sterne und die Engel Gottes wunderbare Schöpfung gefeiert. Sie haben Gott dafür gelobt. Die Morgensterne und die Söhne Gottes werden hier erwähnt. Und Gott fragt Hiob, wo warst du eigentlich, als ich die Erde gemacht habe? Hiob war nicht da. Gott fragt Hiob, wer hat die Erde geschaffen? Ja, Gott, nicht Hiob. Ab Vers 8 geht es dann weiter um das Meer. Und Gott stellt sich hier als Geburtshelfer, so als Hebamme des Meeres vor. Er benutzt Worte wie hervorbrechen, Mutterschoß, Gewand, Windeln. Und Gott reguliert und er kontrolliert dieses neugeborene, ungestüme Meer. Die Wolken und der Nebel über dem Meer sind sozusagen die Kleidung und die Windeln, die Gott dem Meer angezogen hat. Und Gott bestimmt, wo das Meer ist, wo die Grenzen sind. Er bestimmt, er legt die Grenzen fest und das ist ein Schutz für die Erde, damit das Wasser nicht den Lebensraum des Menschen zerstört. Und Gott kommandiert diese gewaltigen Wassermassen allein durch sein Wort. Und er fragt Hiob, wer kontrolliert dieses gewaltige Meer? Gott ist es, nicht Hiob. Ab Vers 12 führt Gott dann die Sonne an. Gott präsentiert sich hier als Befehlshaber, als Kommandeur der Sonne oder der Morgenröte. Er spricht von Gebieten und von Wissen lassen. Und Gott kommandiert die Sonne jeden Morgen neu. Er weist ihr den Platz zu, wo sie scheinen soll. Und die Sonne, dieses Licht der Sonne, vertreibt die Gottlosen. Sie offenbart, ja, wenn es hell wird, offenbart sie das böse Treiben der bösen Menschen. Und im Licht kann ja der Böse nicht so gut wirken wie im Dunkeln. Also auch das ist wieder ein Schutz für die Menschen. Gott fragt Hiob, hast du schon einmal der Sonne, dem Licht, Befehle erteilt? Hiob hat es natürlich nicht. Ab Vers 16 geht es dann um die Enden der Erde. Zuerst geht der Blick in die Tiefe, zum tiefsten Punkt des Meeres und dann auch zum Totenreich. Das war nach damaliger Vorstellung der tiefste Punkt der Erde. Und Gott fragt Hiob, ob er schon mal da gewesen ist, an diesen tiefsten Punkten der Erde. Natürlich nicht. In Vers 18 geht der Blick dann von der Tiefe in die Weite, also zu den Breiten der Erde. Da sind also die äußersten Punkte sozusagen gemeint. Und Hiob weiß nicht, wie weit es ist bis zum Horizont. Aber Gott weiß es. Hiob war noch nie da, Gott hat es aber geschaffen. Deswegen weiß er natürlich auch, wo das und wie das alles aussieht. Dann richtet Gott den Blick auch in die Höhe. Hiob weiß nicht, woher Licht und woher Finsternis kommen. Daher kann er auch nicht die Finsternis oder das Licht kontrollieren und ihn befehlen. Aber Gott kann das. Vers 22 lenkt Gott dann die Blicke auf das Wetter. Gott fragt Hiob, hast du schon mal das Wetter kontrolliert? Hast du schon mal dem Hagel oder dem Schnee ein Befehl erteilt? Gott sagt, dass er den Hagel oder allgemein das Wetter benutzt, um ins Weltgeschehen einzugreifen. Also entweder als Hilfe für die Menschen oder aber auch, wenn es sein muss, als Strafe. Und Gott fragt Hiob, du bist ja so schlau. Auf welche Weise breitet sich denn das Licht aus? Kannst du mir das irgendwie vielleicht auch physikalisch erklären Und wie ist das mit dem Wind? Wie funktioniert das? Wann weht der wo? Wie läuft das? Gott fragt Hiob, wer erteilt dem Regen Befehle? Wer sagt, wann es regnen und wo es regnen soll? Gott lässt es sogar in Gegenden regnen, in denen kein Mensch wohnt, wo niemand ist, wo vielleicht nicht mal Tiere sind. Warum? Keine Ahnung, Gott tut es einfach. Gott bestimmt den Regen. Und Gott sagt, es gibt außer ihm keinen Mitschöpfer. Da war keiner beteiligt außer dem dreieinigen Gott. Keiner, der Regen, Tau, Eis oder Reif erschaffen hätte. Und Gott sagt, er ist der Vater und auch die Mutter der Schöpfung. Soll heißen, er ist der alleinige Schöpfer. Und als letztes, Vers 31, geht es dann um den Himmel. Gott fragt Hiob, lenkst du die Sterne? Die Sterne ziehen ihre Bahn und wenn Gott die Fesseln sozusagen löst, damit sie sich bewegen können, dann fangen sie an, ihre Bahn zu ziehen. Und Gott fragt Hiob, hast du dieses ganze Weltall, das Universum verstanden? Kannst du es mir erklären, was da eigentlich abläuft? Und Gott hat auch die Macht über Regen und Blitze, also dieses, was aus dem Himmel kommt, was so gewaltig ist. Und die ganzen Wolken am Himmel, auch die unterstehen Gottes Befehlsgewalt. Hiob muss erkennen, Gott ist allwissend, Gott ist souverän. Er weiß, wie dieser riesige Kosmos funktioniert. Warum? Er hat alles geschaffen und er kann regieren, wie er will. Er ist von keinem abhängig. Es ist seine Schöpfung. Er ist der Herr über die Schöpfung. Juri Gagarin flog 1961 als erster Mensch ins All. Danach soll er Folgendes gesagt haben. Ich bin in den Weltraum geflogen, aber Gott habe ich dort nicht gesehen. Heute weiß man, dass ihm diese Worte von der kommunistischen Sowjetführung in den Mund gelegt worden sind. Man vermutet sogar, dass er eigentlich sogar gläubig gewesen ist. Aber stimmt das? Kann man Gott wirklich nicht im Universum sehen? Überzeugt euch selbst. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man kommt einfach nur in Staunen. Da hat ein Mann einfach mal 7 Tage lang auf der Insel Teneriffa den Himmel gefilmt und hat dann dieses Video zusammengestellt. Und diese Schönheit der Schöpfung des Himmels ist einfach unglaublich oder atemberaubend. Und man kann doch nicht anders, als Gott darin zu sehen. Das ist Gottes Meisterwerk. Die Frage ist aber, was soll Hiob damit anfangen? Wir freuen uns jetzt über Gottes Größe, über die Schönheit der Schöpfung. Uns geht's gut. Aber Hiob hat gerade absolut keinen Kopf dafür. Es geht ihm richtig dreckig, kann man sagen. Er leidet brutal. Hiob will Heilung, aber er will mindestens eine Erklärung für sein Leid. Und das war auf jeden Fall nicht das, was er erwartet hatte. Er wollte Antworten und nicht irgendwelche weitere Fragen und über Gottes Schöpfung nachdenken. Aber ich glaube, wir müssen an der Stelle eine wichtige Lektion lernen. Über Gott oder über das Leben oder über uns. Gott ist Gott. Gott hat es nicht nötig, uns Menschen seinen Plan, seinen Willen zu offenbaren. Gott hat es nicht nötig, uns das Leben zu erklären oder zu erklären, welcher Sinn hinter unserem Leid steckt. Gott muss uns nicht das Leid erklären und Gott tut es auch nicht immer. Ich sage nicht, dass wir es nie verstehen, aber wir verstehen es faktisch oft nicht, genau wie Hiob. Hiob wollte eine Erklärung Gottes und was er bekam, war eine Offenbarung Gottes. Und Gott zeigt ihm sein Wesen, weil es das ist, was Hiob brauchte. Hiob musste lernen, dass Gott im Zentrum des Universums steht und nicht Hiob, nicht sein Leiden. Es geht immer um Gott und nicht um uns Menschen. Wenn wir also Schlimmes in unserem Leben erfahren und es kommt Schlimmes auch auf uns zu, dann können wir nicht von Gott erwarten, dass Gott uns das Leid erklärt, dass er uns den Sinn dahinter erklärt. Es kann sein, dass du dein Leben lang nicht erfährst, warum Gott an dieser Stelle in deinem Leben Krankheit oder Tod oder was auch immer dieses Leid zugelassen hat. Hiob hat es jedenfalls nie erfahren. Aber eines darfst du wissen, auch wenn du den Sinn nicht unbedingt verstehst, Gott ist allwissend. Gott ist weise und Gott hat einen Plan. Er überblickt alles, es gerät nichts außer Kontrolle bei ihm und er meint es gut und darauf können wir vertrauen und darauf darfst du dich auch in deinem Leid klammern, dass da ein Gott ist, der es gut meint, wenn Gott das ganze Universum regieren und lenken und schaffen kann, dann doch auch dein persönliches Leben. Gott ist aber noch nicht fertig mit seiner Rede. Er stellt weitere Fragen und damit offenbart er auch weitere Facetten seines Wesens. Nämlich Gott ist fürsorglich und kreativ. Gott kommt dann vom unbelebten Makrokosmos zum belebten Mikrokosmos. Also von den ganz großen Dingen wie Himmel und Erde zu den ganz kleinen Dingen, die aber leben. Also zum Beispiel zu den Tieren. Es geht jetzt gleich um Tiere. Und es kommen 10 Tiere vor, die jeweils als Pärchen zusammengefasst werden. Ab 38, 39 geht es dann zuerst um den Löwen und um den Raben. Gott fragt Hiob, hast du schon mal dem Raben oder dem Löwen die Beute besorgt und seine kleinen Jungen versorgt? Oder er fragt Hiob, wer versorgt eigentlich den Raben und seine Junge? Gott hört das Schreien dieser kleinen Raben und er stellt Futter bereit für sie. Und Gott macht damit Hiob deutlich, dass er es ist, der die Tiere versorgt. Also er zeigt seine Fürsorge. Gott kümmert sich rührend um Löwen und um Raben. Und interessant ist, dass Hiob vorher behauptet hatte, in Kapitel 19, Gott hört Hiobs Hilfeschreie nicht. Und Gott sagt, ich erhöre sogar das Schreien eines jungen Raben. Wie viel mehr dann den Schrei eines Menschen. Als nächstes führt Gott dann den Steinbock und die Hirschkuh an. Gott fragt Hiob, sag mal Hiob, kennst du dich eigentlich aus mit Schwangerschaften und den Geburten von Steinböcken und von Hirschkühen? Gott weiß, wie lange die Schwangerschaft dauert, also wie lange dieses Tragen dauert bei den Tieren, wann die Geburt dran ist. Und weil Hiob das eben nicht weiß, gibt Gott ihm ein bisschen Nachhilfe und Gott erklärt ihm diesen Prozess der Geburt und auch wie die Jungen dann heranwachsen. Und interessant ist, dass die Steinböcke und die Hirschkühe keine fremde Hilfe brauchen. Also die brauchen keine Hebamme, keine Ärzte, weil Gott auf sie aufpasst. Gott kümmert sich also um die Fortpflanzung der Tiere. Ab 39 Vers 5 geht es dann weiter mit dem Wildesel und dem Büffel und dem Wildstier. Der Mensch kann den Esel zähmen, aber nicht den Wildesel. Der hat Freiheit von Gott bekommen. Gott hat dem Wildesel einen Lebensraum gegeben, nämlich die Steppe, die Salzwüste oder ein Berg. Das sind für Menschen eigentlich so Orte der Strafe. Für den Wildesel sind es Orte der Freiheit. Der Wildesel ist nicht vom Menschen zu bändigen. Er entzieht sich dem menschlichen Lebensraum der Stadt, also er versteckt sich irgendwo und der Wildesel arbeitet auch nicht für den Menschen. Er lebt in Freiheit für sich selbst. Gott fragt Hiob dann, Hiob, kannst du den Büffel zähmen, diesen mächtigen Büffel, dass er für dich arbeitet? Und Gott zeigt Hiob, nee, Hiob, das funktioniert nicht. Der Büffel wird niemals für dich arbeiten. Er wird nie ein Erntehelfer auf deinem Feld sein. Er wird nicht in deiner Ackerarbeit dabei sein. Aber Gott kann diesen mächtigen Bullen, diesen Büffel bändigen. Und wenn Hiob nicht mal dieses Tier bändigen kann, wie will er dann mit Gott über sein Handeln streiten? Ab Vers 13 spricht Gott dann über den Strauß und das Pferd. Und jetzt wird es so ein bisschen skurril oder auch lustig. Der Strauß hat schöne Federn und schöne Flügel. Aber der Text sagt, die Flügel sind trügerisch. Warum? Wenn man Flügel sieht bei einem Vogel, dann denkt man, das ist eine gute Mutter, die sich dann schützend ihre Flügel, ihre Federn auf die Nachkommen oder auf die Eier legt, um dann sie zu beschützen. Beim Strauß ist das etwas anders. Die Federn sind trügerisch. Der Strauß legt seine Eier in den Sand, hat also eine Bodenvertiefung als Nest, auch nicht gerade sonderlich schlau, könnte man sagen. Und manchmal vergisst er sie sogar. Ach, da waren ja die Eier und geht ganz woanders hin. Und es kommen andere Tiere und zerdrücken diese Eier. Und die Nachkommen müssen sterben. Der Strauß hat auch gar kein Problem damit, wenn seine Mühe umsonst war. Und weißt du, was der Grund dafür ist? Der Strauß ist dumm. Gott hat dem Strauß die Einsicht verwehrt, sagt Gott in dem Text. Aber der Strauß ist mega schnell. Der Strauß kann bis zu 70 km/h laufen. Der kann eine halbe Stunde mit 50 km/h laufen. Also er rennt wie ein Verrückter, könnte man sagen. Und dabei ist er sogar schneller als ein Pferd, das nur bis maximal 46 km/h laufen kann, wie ich gelesen habe. Und könnte Hiob nur auf die Idee kommen, solch einen außergewöhnlichen Vogel zu erschaffen? Kann Hiob dieses merkwürdige Verhalten vom Strauß erklären? Warum hat Gott einen Vogel geschaffen, der zwar nicht fliegen kann, der aber schneller läuft als ein Pferd? Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Und weil der Strauß nicht besonders clever ist, muss Gott sich also höchstpersönlich um seine Versorgung kümmern. Und die Pferde werden als nächstes erwähnt, die sind stark, sie haben eine schöne Mähne, sie sind majestätisch und beides haben sie von Gott, nicht von Hiob. Und hier geht es um ein Kriegspferd, das Pferd hat keine Angst vorm Krieg, es trägt seinen kämpfenden Reiter auf seinem Rücken und ist bereit zum Kampf. Wenn es das Signal hört, will es gleich los und es ist beinahe vielleicht sogar sorglos, naiv, aber unglaublich mutig. Und Gott hat dieses Tier erschaffen und Gott gibt ihm auch Schutz im Kampf. Vers 26 zum Schluss kommt dann noch der Falke und der Adler. Gott fragt Hiob, hat dein Verstand dem Falken das Fliegen beigebracht? Gott hat dem Falken den Instinkt gegeben, wenn es kalt wird im Winter, in den Süden zu fliegen, weil es dort dann wärmer ist. Und Gott fragt Hiob weiter, kannst du dem Adler Befehle erteilen? Der Adler baut in schwindelerregender Höhe sein Nest irgendwo in der Höhe, wohnt auf Felsen, schläft auf Klippen. Und der Adler sieht seine Beute von Ferne. Er kann bis zu 3 Kilometer weit sehr gut schauen. Er hat sehr gute Augen. Und er hat gierige Jungen, die warten, dass die Mutter etwas zum Essen bringt. Und der Adler isst auch Erschlagenes. Also Adler fressen auch Aas. Und Gott gibt dem Adler den Raubinstinkt, damit der Adler sich versorgen kann. John Piper fasst diese Verse gut zusammen, bringt es auf den Punkt, ob wir uns die Beute der Löwen ansehen, die Geburt der Steinböcke, die Freiheit des Wildesels, die Aufmüpfigkeit des Büffels, die Dummheit des Straußes, die Stärke des Pferdes oder den Flug des Falken oder des Adlers. Das Ergebnis ist immer das gleiche. Hiob ist unwissend und unfähig. Er hat sie nicht gemacht. Er weiß nicht, wie man sie kontrollieren kann. Er kann nicht verstehen, was sie tun. Und gerade dieser unwissende Hiob maßt sich an, die Wege Gottes zu hinterfragen. Gott zeigt, er ist der Herr der Tiere. Er hat sie kreativ erschaffen, er kontrolliert sie, er versorgt sie, aber Gottes Pläne, die dahinter stecken, sind für den Menschen unverständlich. Der Mensch kann nicht nachvollziehen, was Gott sich dabei gedacht hat. Wir können Gottes Wesen nicht begreifen. Gott ist zu groß, weil Gott passt nicht in unseren begrenzten Verstand hinein. Gott ist transzendent, das heißt, er übersteigt unsere Vorstellung, er ist einfach viel größer. Aber ich glaube, das ist eigentlich gar kein Problem. Ich finde das sogar gut, dass Gott so groß ist, dass wir vielleicht auch Gott gar nicht verstehen können. Denn ein Gott, der klein genug ist, um verstanden zu werden, wird niemals groß genug sein, um angebetet zu werden. Was wäre das für ein Gott, den wir erklären könnten? Und wenn du also Gottes Handeln in deinem Leben nicht verstehst, dann ist das eigentlich nichts Dramatisches, weil es ist zu erwarten. Wir können Gottes Wege nicht verstehen, wir können sie nicht erklären. Deswegen ist es auch eigentlich nicht sonderlich sinnvoll, sich den Kopf zu zerbrechen, warum hat Gott das oder das zugelassen? Wozu hat er das bewirkt in meinem Leben? Du wirst es wahrscheinlich auf der Erde nicht verstehen können. Ich denke, im Himmel werden wir es verstehen können, aber es ist nicht ganz sicher. Und wir suchen oft den Sinn dahinter, wenn etwas Schlimmes passiert, wenn Leid in unser Leben kommt. Und das ist absolut verständlich. So reagieren wir Menschen alle. Wir fragen dann, aus welchen Gründen ließ Gott zu, dass einer meiner Lieben stirbt? Was wollte Gott damit erreichen? Und ich glaube, auch von dem Buch Hiob her, diese Suche wird nicht oft von Erfolg gekrönt sein. Manchmal kann man es vielleicht erahnen, manchmal erfahren wir es vielleicht auch. Dann erkennen wir vielleicht die Frucht, die dadurch entstanden ist und etwas Positives ist entstanden und vielleicht war das Gottes Plan, vielleicht aber auch nicht. Wir wissen es nicht und Fakt ist, Gott sagt es uns meistens nicht. Aber eines dürfen wir wissen, darfst du wissen, Gott ist ein fürsorglicher Gott, wenn er sogar die kleinen Raben mit Nahrung versorgt. Ja, dann doch erst recht dich. Wenn Gott sich um den dummen Strauß kümmert, dann doch erst recht um dich. Und das ist die Botschaft, die Gott an Hiob sendet. Du leidest zwar, ich sage dir auch nicht warum, aber ich versorge dich. Ich trage dich durch. Wir sehen weiter, Gott ist allmächtig und herausfordernd, Kapitel 40, 1 bis 2. Gottes Antwort endet so, wie sie begonnen hat, mit einem Tadel und mit einer Herausforderung. Hiob wird hier als Tadler, als Besserwisser bezeichnet. als jemand, der mit Gott im Rechtsstreit ist und der Gott zurechtweisen möchte. Der kleine Mensch möchte den großen Gott, den allmächtigen Gott herausfordern. Gott ist also fertig mit seiner Rede und er möchte nun eine Reaktion haben von Hiob. Er möchte, dass Hiob reagiert und Gott hat eindrucksvoll gezeigt, dass er weise, allmächtig, fürsorglich, kreativ, souverän, allmächtig und so weiter ist. Jetzt wissen wir, wer Gott ist. Aber was bedeutet das für uns Menschen? Johannes Calvin, der große Reformator aus dem 16. Jahrhundert, sagte Folgendes: Gottes Erkenntnis ist der Weg zur Selbsterkenntnis. Es steht fest, dass der Mensch niemals eine reine Selbsterkenntnis gewinnen kann, wenn er nicht zuerst dem Herrn ins Angesicht schaut, um von dort aus den Blick auf sich selbst zurückzulenken. Wenn wir Gottes Größe erkannt haben, kann das nur zu einer einzigen Folgerung führen. Bekenne deine Kleinheit. Verse 40, 3 bis 5. Wir haben uns eben in 73 Versen, ich weiß, es war sehr viel, mit Gottes Größe beschäftigt. Und jetzt reichen uns 3 Verse für die menschliche Kleinheit. Ich finde das so toll. Die Form unterstreicht hier den Inhalt. Die Anzahl der Verse zeigt schon mal, um wen es geht, um Gottes Größe und wer hier etwas zu sagen hat, nämlich Gott und nicht wir. Also, wie reagiert Hiob auf Gottes Antwort? Hiob sagt, ich bin zu gering. Hiob erkennt endlich seine menschliche Kleinheit. Hiob erkennt demütig an, dass Gott allmächtig und souverän und unfassbar groß ist und dass er jetzt endlich mit diesem Rechtsstreit aufhören möchte. Hiob möchte ruhig werden. Er möchte still werden vor Gott. Er hatte vorher noch vollmundig angekündigt, dass wenn er Gott treffen wird, dann wird er ihm seine Meinung sagen. Aber jetzt ist davon gar nichts mehr zu sehen. Hiob hat nämlich Gott gesehen. Und Hiob ist kleinlaut geworden. Er ordnet sich unter, er legt seine Hand auf den Mund, ein Zeichen, dass er zu viel geredet hat, dass er jetzt nicht mehr reden möchte. Und Hiob hat erkannt, wer Gott ist und wer er selbst ist. Gottes Erkenntnis führt zu Selbsterkenntnis. Veit Lindau, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Heirate dich selbst, wie radikale Selbstliebe unser Leben revolutioniert. Dieser Veit Lindau hat zu dem Thema Kleinheit eine ganz andere Meinung. Er schreibt, gib dich nicht mit Kleinheit zufrieden. Alles in dieser Welt ist klein, denn es ist eine Welt gemacht im seltsamen Glauben, dass Kleinheit dich zufriedenstellen kann. Es steht dir frei, alle möglichen Formen von Kleinheit zu erproben. Doch letztendlich wirst du akzeptieren, dass du nur mit der Größe zufrieden sein wirst, die dein Zuhause ist. Es gibt eine tiefe Verantwortung, die du dir selbst schuldest und die dir niemand abnehmen kann, dich zu deiner wahren Größe zu bekennen. Als ich das gelesen habe, dachte ich, boah, ich habe schon lange nicht mehr so einen großen Quatsch gelesen wie das. Aber letzten Endes ist das eigentlich nur folgerichtig. Denn diese Sicht spiegelt ja so die Sicht in unserer Gesellschaft wider, dass wir eigentlich ziemlich groß sind, dass wir ziemlich heftig sind und einfach nur zu unserer Größe gelangen müssen, weil die Gesellschaft ja ohne Gott ihre ganze Rechnungen macht. Sie geht davon aus, dass es Gott nicht gibt und zu diesem Ergebnis kommt man nur, wenn man Gott nicht kennengelernt hat. Aber Hiob hatte Gott kennengelernt und deswegen kommt er zu einem ganz anderen Urteil. Es ist genau das Gegenteil von dem, was Hiob tut, was der Veit Lindau uns hier sagen möchte. Hiob bekennt nämlich seine Kleinheit. Wer Gottes Größe erkennt, der muss seine Kleinheit bekennen. Und ich glaube, eigentlich wissen wir Christen zumindest, aber auch die anderen Menschen, um unsere Kleinheit. Wir wissen, dass wir klein sind und dass es da jemand gibt, der viel größer ist. Was bedeutet es aber, auch zu dieser Kleinheit zu stehen? Wenn du zu Gott sagst, ich bin zu gering, dann erkennst du deine Rolle in der gesamten Schöpfung an. Gott ist Schöpfer, du bist Geschöpf. Gott ist der Angebetete, du bist der Anbeter. Und wenn du das bekennst, dann hat Gott das Recht, mit deinem Leben zu machen, was er will. Und ich glaube, das ist gewagt, das erfordert Mut, aber es ist das Beste, was dir passieren kann, denn Gott ist ein guter Gott. Ich setze langsam zur Landung an. Worum geht es eigentlich im Buch Hiob? Was ist die zentrale Frage des Buches Hiob? Ich vermute, die meisten Menschen und auch ich würden eigentlich sagen oder würden denken, warum muss der Gerechte leiden? Diese Frage kommt definitiv im Buch vor, also stimmt sie auch aber nur zum Teil. Denn das ist ja die Frage, die Hiob sich die ganze Zeit stellt. Das ist aber nicht die Hauptfrage des Buches Hiob. Die eigentliche zentrale Frage im Buch stellt der Teufel. Kapitel 1, Vers 9. Ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Der Teufel fragt damit, betet der Mensch Gott wirklich um Gottes Selbstwillen an oder nur deshalb, weil Gott ihn so reich beschenkt hat? Er kauft sich Gott die Anbetung seiner Geschöpfe? Das ist das, was der Teufel Gott vorwirft und was die zentrale Frage des Buches ist. Und ihr merkt, auf einmal geht es gar nicht mehr um den Menschen, um sein Leid, sondern es geht um Gott. Es geht um Gottes Wesen, es geht um Gottes Ehre und um Gottes Anbetung. Und Hiob, also die Person Hiob, ist der Beweis dafür, dass Gott es wert ist, um seiner selbst willen angebetet zu werden. Er hat an Gott festgehalten, obwohl er alles verloren hat. Das hat ja der Teufel gerade so bezweifelt. Und mitten im Leid hat er Gott angebetet. Die Band Casting Crowns singt, ich werde dich in dem Sturm preisen und meine Hände erheben. Denn du bist, wer du bist, egal wo ich bin. Und jede Träne, die ich vergossen habe, hältst du in deiner Hand. Du hast mich nie verlassen, obwohl mein Herz gebrochen ist, werde ich dich in dem Sturm preisen. Das sind starke Worte, oder? Aber gibt es sowas in Wirklichkeit? Gibt es sowas in echt? Oder hat sich da einfach nur jemand was Schönes ausgedacht am grünen Tisch und in der Theorie mal so formuliert? Gibt es sowas wirklich? Wir haben im Sommer, also jetzt gerade, ein paar Monate in Köln verbracht. Ich habe dort im Rahmen meiner Bibelschulausbildung mein Praktikum dort absolviert, in einer Gemeinde. Und ich habe festgestellt, in der Gemeinde gibt es unglaublich viele Menschen, die sehr viel Leid erfahren haben. Die in jungen Jahren, manche waren echt so Mitte 20, Ende 20, Anfang 30, die dann ihre Liebsten verloren haben. Da ist ein Mann gestorben, da ist eine Frau mit Krebs gestorben, alle Mitte, Ende 20 und mehrere Todesfälle, die sehr dramatisch waren und die die Gemeinde auch richtig aufgerüttelt haben. Und diese Menschen verstehen das Buch Hiob viel besser als ich. Und ich weiß, auch hier gibt es Menschen, die das Buch Hiob viel besser verstehen oder die Hiobs Frage viel besser verstehen als ich. Mir geht es gut, ich bin vom Größten verschont geblieben und es hat mich echt tief bewegt, wie diese Menschen mit dem Leid umgehen. Da ist zum Beispiel eine Frau, Ende 20, die mit Ende 20 Witwe geworden ist. Einige haben den Fall vielleicht mitbekommen, beim Hausbau ist der Mann auf tragische Art und Weise verstorben und auf einmal stand sie da, ohne Mann, zwei kleine Kinder, knapp 2 und 5 Monate oder so waren die Kinder alt, die sie dann großzuziehen hatte, ein Rohbau, ein großes Haus, das auf einmal da stand und Finanzen mussten geklärt werden und die Trauer und so weiter. Wir können euch das in Ansätzen vorstellen. Und als wir dort einmal waren bei ihr zu Hause, ist mir ein Bild aufgefallen, das so zwischen Küche und Tür groß, also über der Tür, Küche und Wohnzimmer hängt über der Tür. Auf diesem Bild steht, I'll praise you in the storm. Das ist der Text, den ich eben zitiert habe. Ich werde dich in dem Sturm anbeten. Wisst ihr, dieses Bild in meinem Haus, in meiner Wohnung, wäre so ein schöner Spruch. Aber das Bild in ihrem Haus hat doch eine ganz andere Dimension, oder? Es hat eine unglaublich tiefe Botschaft. Sie sagte mir zu mir persönlich, auch wenn es ein großer Sturm in meinem Leben ist und ich das Schlimmste erfahren habe, was ich mir hätte vorstellen können, möchte ich trotzdem Gott anbeten, an ihm festhalten und nicht an seiner Größe zweifeln. Ich bin überzeugt, dass Gott größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Das ist die Zusammenfassung des Buches Hiob. Gott im Leid anbeten, weil er es wert ist. Amen.